Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass ich wieder hier sein darf und mit Ihnen dieses Semester beginnen darf. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind, ist das Thema. Und nachdem, gerade hat es schon eine Dame erwähnt, nachdem gestern ja das Fest des heiligen Franziskus war, für uns Franziskaner natürlich ein Hochfest. Wir feiern es am 3. schon den Heimgang des heiligen Franziskus, den Transitus, und gestern sein liturgisches Gedenken für die allgemeine Kirche, für die ganze Kirche, habe ich mir gedacht, der Sonnengesang, den der heilige Franziskus selber gedichtet hat und der ja allseits bekannt ist, ganz oft vertont, in verschiedenen Übersetzungen existiert, musikalisch, als Text und so weiter. Also wirklich eines der ganz großen Stücke auch der Literatur. Ich werde da noch darauf eingehen. Der passt eigentlich sehr gut als Einstieg zu diesem Thema Dankbarkeit. Der Mitbruder, der Pater Augustinus, hat schon gesagt, dankbar sein, gerade in solchen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist keine so einfache Sache. Also, das ist mir auch klar, denn wir leben in einer Zeit, wo es sehr viele Probleme gibt. Jetzt haben wir geglaubt, mit Corona hätten wir den Gipfel erreicht. Bei meiner Oma hing immer so ein nettes Schild in ihrer Küche. Nein, das war auf dem Handtuchvorhang gestickt. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Heutzutage kann man sagen, und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann kommt noch eine schlechte Nachricht daher. Also wir haben jetzt geglaubt, mit Corona haben wir den Gipfel erreicht. Ja, und jetzt haben wir noch den Putin und den Krieg in der Ukraine und alles Mögliche, die Teuerung und die Inflation. Und davon sind wir alle mehr oder weniger betroffen. Ich merke das auch bei den Reisen ins Heilige Land, der Euroverfall und so weiter und so fort. Da ist es dann schon schwierig, immer dankbar zu sein. Aber ich glaube, bei diesem Thema, es sind die Dankbaren, die glücklich sind, da geht es nicht um hin und wieder mal dem lieben Gott oder den Mitmenschen Danke oder vergelt's Gott zu sagen, sondern es geht um eine Grundhaltung überhaupt, die unabhängig ist von einer aktuellen Situation. Dass sich jetzt in einer besonderen Situation jemanden, der mir etwas Gutes getan hat, Danke sage, das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Darüber freuen wir uns auch, weil wir wissen ja, man sagt auch, Undank ist der Welten Lohn. Vieles macht man und machen auch die anderen, wie man so schön sagt. Und das wird einfach als selbstverständlich hingenommen. Dafür wird nicht gedankt. Ja. Aber wenn man es dann einmal nicht macht, dann regen sich gleich alle auf. Also das kennen wir. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Grundthema. Wie gesagt, es geht nicht um ein Danken in einem speziellen Anliegen, sondern um dieses Dankbarsein als Ganzes, als Grundhaltung. Und da passt für mich der heilige Franziskus und der Sonnengesang als Beispiel für uns, auch vielleicht als Leitfaden, sehr gut. Man muss ein bisschen etwas dazu sagen. Wenn wir an den Sonnengesang denken, da haben wir natürlich, wie gesagt, die verschiedenen Vertonungen im Ohr, die es gibt, auf Deutsch, auf Englisch. Vielleicht haben manche auch schon Filme über Franziskus gesehen. Und vor allem der berühmte Film vom Franziskus, Bruder Sonne, Schwester Mond, der ja das Thema vom Sonnengesang schon in den Titel nimmt, von Zeffirelli, dieser Film aus den 70er Jahren mit der ganzen Romantik, wie Franziskus und Clara mit dem Lämmlein durch die Wiesen tanzen und den Sonnengesang singen. Das hat natürlich die Herzen angerührt, aber ich muss Sie jetzt enttäuschen, So war es nicht. Es war ganz anders. Erstens war Clara in strenger Klausur und der heilige Franziskus, als er den Sonnengesang komponiert hat, lag schon auf seinem Krankenlager, fast völlig erblindet, von irgendwelchen Quacksalbern halb zu Tode gemartert. Man hat nämlich versucht, mit Brenneisen seine Schläfen auszubrennen, um damit seine Bindehautentzündungen zu heilen. Also früher war nicht alles besser, wie man geglaubt hat, und vor allem nicht die medizinische Behandlung. Also Franziskus war am Ende seiner Kräfte. Er konnte all das, was er besungen hat, die Schönheit der Schöpfung, selber gar nicht mehr sehen, war von Schmerzen geplagt und ging dem Tod entgegen. Und in diesem Moment komponiert er, dichtet er mit eigenen Worten den Sonnengesang, Cantico delle Creature, eigentlich den Gesang auf die Geschöpfe, auf die Schöpfung, und hat damit ein Werk geschaffen, das unabhängig von der religiösen Anschauung eines Menschen jeder studieren muss, der zum Beispiel die italienische Sprache studiert. Denn die göttliche Komödie von Dante Alighieri und der Sonnengesang des heiligen Franziskus sind die ersten in altitalienischen, nicht mehr in Latein verfassten Texte. Also dieser einfache Mann, Franziskus, der von sich gesagt hat, er ist der ganz kleine, der mindere Bruder, hat ein literarisches Werk geschaffen, das seiner tiefsten Lebenshaltung entspringt, das Bedeutung hat für heute, wie gesagt, für jedes Romanistikstudium. Und ich glaube, das ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige wirklich religiöse Text, der zum Grundstudium zum Beispiel dazugehört, wenn man, wie gesagt, Romanistik studiert. Mit Dante, der göttlichen Komödie. Der Sonnengesang ist sehr interessant aufgebaut. Es geht einmal um die Schöpfung an sich, die Sonne, den Mond, die Sterne, das Wasser, die Pflanzen, die uns Nahrung geben, die Mutter Erde. Also die ganze Schöpfung wird angesprochen und wird gepriesen für das, was sie für uns tut. Und dann, ganz zum Schluss, kommt eigentlich der Mensch. Und da werden nur zwei Aspekte angesprochen. Jene, die verzeihen, und dann der Bruder Tod, das Ende des Menschen. Aber dazu später. Wenn wir so dieses Bild haben, und es ist ja auch oft künstlerisch dargestellt worden, auch in unserer Franziskus-Friedenskapelle sehen wir Franziskus in diesem wunderbaren Marmorrelief, die Sonne, den Mond, die Sterne und so weiter. Ja, dann hat man so ein Bild von der Schöpfung, von den ganzen Geschöpfen, die es gibt. Und das ist natürlich auf den ersten Blick etwas ganz Positives. Aber ist das eigentlich wirklich so? Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was eigentlich Dankbarkeit ausmacht. Dankbarkeit ist entscheidend und ist nur möglich, wenn ich das Positive sehen kann. Bei der Sonne zum Beispiel, weil das kommt gleich am Anfang, die Herrin, die Schwester Sonne. Ja, wenn ich jetzt das Thema Sonne anspreche, was sagen Sie zur Sonne? Im Sommer war es heiß. In meiner Wohnung war es nicht zum Aushalten. In meinem Zimmer auch nicht. Ich habe keine Klimaanlage. War fast 30 Grad. Viel zu wenig Regen hatten wir. Die Ernte ist eingegangen. Sonne, Hitze, unerträglich, Ozonloch. Man muss schon Sonnenschutzfaktor 55 nehmen, dass man keinen Hautkrebs mehr kriegt und so weiter. Also ich kann überall das Negative sehen. Und die Sonne kann ja auch wirklich großen Schaden anrichten. Sie kann verbrennen, sie kann Waldbrände auslösen, sie kann uns krank machen, natürlich. Wir können blind werden, wenn wir ohne Schutz einfach so in die Sonne hineinschauen, aber wenn es die Sonne nicht gäbe und wenn sie nur einen Tag nicht mehr leuchten würde, dann würden wir vergehen. Die Sonne erhält uns am Leben und sie hat lebensspendende Kraft. Selbst wenn wir sie nicht sehen, jetzt ist es wunderschön, der Himmel ist blau. Ich sehe da, wie der Stift der Schotten, das Kreuz, von der Sonne angestrahlt wird. Aber selbst wenn es total bewölkt ist und wir die Sonne nicht sehen, leuchtet die Sonne und sie macht unser Leben erst möglich. Die Welt würde erkalten und wir würden in kürzester Zeit vergehen, wenn sie nicht mehr leuchtet. Bei aller Gefahr, die sie auch in sich birgt. Denn alles, was es in der Schöpfung gibt, uns eingeschlossen, hat gute und schlechte Seiten. Es geht aber darum, die guten zu erkennen und soweit es uns möglich ist, ich sage, soweit es uns möglich ist, weil wir haben nun mal nicht alles in den Händen, das Negative zu vermeiden. Das können wir, indem wir uns vor der Sonne schützen, wenn sie zu stark ist zum Beispiel. Aber das können und müssen wir auch, indem wir uns um die Schöpfung kümmern. Denn es heißt im Buch der Weisheit, dass Gott grundsätzlich alles ins Dasein gerufen hat, damit es gut ist für uns Menschen. Grundsätzlich hat Gott nichts Negatives in irgendetwas hineingelegt. Es soll uns zum Heile dienen. Und diese Erkenntnis ist entscheidend, damit ich einmal den Wert einer Sache, eines Geschöpfes, der Schöpfung grundsätzlich erkenne, dann aber auch in dementsprechender Weise damit umgehe. Die Sonne, sie erinnert uns natürlich, sie spendet Licht an Christus. Alles ist natürlich auch ein Bild, das auf Gott hinweist. Das ist jetzt ein Aspekt, den gläubige Menschen sehen, aber auch wenn ich nicht gläubig bin, wenn ich mit dem Christentum oder mit keiner Religion etwas am Hut habe, dann muss ich einfach erkennen, dass ohne die Sonne zum Beispiel Leben nicht möglich ist. Die Sonne strahlt, sie erhält die Erde, sie kann blenden und blind machen, aber sie kann auch erleuchten. Und ich glaube, das ist etwas, und das hat Franziskus erkannt, und darum war Franziskus in seiner ganzen Bescheidenheit, in seiner Einfachheit, ja, in seinem simpel Mindersein, so eine strahlende Persönlichkeit. Der gestern in der Messe war, hat die Lesung gehört aus dem Buch Jesus Sirach: Wenn du aus dem Zelt heraustratest, da wird auf den alten Bund zurückgegriffen, dann strahltest du. Franziskus war sicherlich kein Star, es gab strahlendere, schillerndere Persönlichkeiten in seiner Zeit, aber er hatte Ausstrahlung. Er hat nicht geblendet, sondern er hat die Menschen erhellt und erleuchtet. Und diese Inspiration kam ihm von der Sonne, die wärmt, die Leben spendet. Und ich stelle mir das oft so vor, es gibt ja auch diese wunderbare Erzählung von der vollkommenen Freude, die Perfecta Laetitia von Franziskus, wo er gefragt wird, was ist eigentlich die vollkommene Freude? Und er sagt, die vollkommene Freude ist, wenn du bei Schnee und Regen und Dunkelheit auf dem Weg bist und du klopfst an eine Klostertür und sie erkennen dich nicht und sie machen dir die Tür vor der Nase zu. Das ist die vollkommene Freude. Weil selbst darin konnte er noch etwas Positives finden. Davon bin ich jetzt noch persönlich sehr weit entfernt. Ich wäre wahrscheinlich ziemlich sauer, wenn mir das passieren würde. Aber dann denke ich mir, Franziskus hat wahrscheinlich solche Situationen erlebt, weil er benutzt Bilder und Gleichnisse wie Jesus und die sind ja nicht aus dem Himmel gegriffen, sondern aus dem Leben. Und dann denke ich mir, in so einem Moment, kalt, nass, da weiß man dann die Sonne zu schätzen. Und darum ist es so interessant, wenn sie nicht scheint, wenn es zwei Tage regnet oder mal im September ein bisschen kühler ist als sonst, obwohl es alle Monate des Jahres viel zu warm war, fangen die Leute gleich an zu jammern. Jetzt ist kalt. Ja, jetzt denken die Leute an die Heizrechnung, plötzlich die Fernwärme. Vor zwei Monaten haben doch alle gejammert, nicht auszuhalten die Hitze. Was schätzen wir eigentlich? Ja, und da hat Franziskus diese Grundhaltung, dass er da das Positive sieht. Sie ist schön, die Sonne, sie spendet Licht, strahlend im großen Glanz. Dein Sinnbild trägt sie erhabenster. Die Sonne ist also ein Sinnbild für Christus. Und das ist, glaube ich, entscheidend, zumindest für uns als gläubige Menschen. Von Ungläubigen können wir das nicht erwarten. Aber dass wir begreifen, dass alles auf den Schöpfer zurückgeht. Und das war so eine Haltung von Franziskus. Erblindet, auf dem Krankenbett liegend, in Dunkelheit gefangen, erinnert er sich an die Sonne und letztlich durch die Sonne an Christus. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Mond und die Sterne. Du hast sie gebildet, hell, leuchtend, kostbar und schön. Der Mond, die Sterne, ist für mich auch etwas ganz Interessantes. Wir haben natürlich heute ganz andere Erkenntnisse. Und jeder von uns weiß, die Sonne strahlt aus eigener Kraft. Die Sterne kriegen aber ihr Licht von der Sonne. Und irgendwann, wenn der Stern verglüht, erlöscht er. Das Licht des Mondes und der Sterne ist etwas anderes als das Licht der Sonne. Sie empfangen und geben weiter. Und Franziskus dankt dafür, dass selbst in der Nacht es Geschöpfe für ihn gibt, weil zur Zeit des heiligen Franziskus war ganz klar, alles ist von Gott geschaffen und alles ist Geschöpf. Heute, ich weiß, in der katholischen Kirche, bei manchen Gruppen gibt es so eine bisschen fanatische Richtung, die sehen überall gleich, wenn ich zum Beispiel jetzt von den Sternen rede oder vom Mond, etwas Esoterisches. Ein totaler Quatsch. Alles hat Gott ins Dasein gerufen und alles hat einen Sinn. Und natürlich orientiere ich mich jetzt nicht nach meinen Sternzeichen. Ich lese manchmal morgens mein Horoskop aus lauter Spaß, was da wieder drin steht. Nämlich, dass am Ende des Monats das Geld ausgeht, obwohl ich eh keins habe als Franziskaner. Und dass bald wieder etwas kommt, weil der Anfang des Monats da ist. Da brauche ich nicht die Sterne befragen. Das kann ich Ihnen auch verkünden. Ja, auch wenn ich kein Astrologe bin und kein Wahrsager bin. Also so viel Verstand habe ich auch, und dass ich Ihnen Anfang der Woche sage, bitte bleiben Sie bis zum Donnerstag ruhig, dann wird es entspannter, das kann ich Ihnen auch sagen, da brauche ich nicht in die Sterne schauen, also das weiß ich aus meiner Lebenserfahrung, aber dass in allem eine lebenserhaltende und bestimmende Kraft steht, ist ganz klar. Unsere Zeit wird ja allein schon danach berechnet. Die Monate, die Tage, das Jahr an sich, alles zusammen. Ja? Und beim Mond und Sternen ist es interessant, sie leuchten in der Nacht, weil sie Licht von anderen bekommen. Wir, und ich denke, das hat vor allem der heilige Franziskus auf wunderbare Weise gelebt, sind ja auch gesandt, Licht für andere Menschen zu sein. Euer Licht soll vor den Menschen strahlen. Aber unser Licht empfangen wir nicht von uns selber. Es gibt viele strahlende oder besser gesagt schillernde Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft, aber die erleuchten nicht unbedingt die Menschen, die blenden sie. Egal, ob es jetzt irgendwelche Influencer sind, wie man heute sagt, die uns auf den verschiedenen sozialen Medien oder auch durch das Fernsehen irgendetwas präsentieren, was jetzt gerade in ist, bis hin zu den Politikern auf der ganzen Welt, wird jetzt ja gerade gewählt, von Brasilien bis Österreich und überall und nirgends. Aber wie viel sind eigentlich da, die den Menschen wirklich Licht geben? Die noch einen Weg weisen, gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten. Wenn ich die Nachrichten lese heute Morgen, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so intim werde, auf dem Klo, da lese ich gerne die Nachrichten, weil das ist manchmal auch der richtige Ort, um dann alles loszuwerden. Da steht dann plötzlich drin, gestern ist ein Atom-U-Boot ausgelaufen, dann kommt da mal ein ganz langer Artikel, was mit dem Atom-U-Boot alles geschehen kann. Und zum Schluss kommt als letzter Satz, den dann wahrscheinlich keiner mehr liest, weil man schon total hysterisch ist. Aber eigentlich ist das völlige Routine, dass das gerade aufläuft. Heute steht, was passiert, wenn Russland taktische Atomwaffen einsetzt? Ja, dann sind wir alle gegrillt in 5 Minuten, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil so dumm ist auch nicht Russland. Ich weiß nicht, ob Putin so dumm ist oder nicht, aber warum schreibe ich denn so einen Artikel und mache zuerst die Menschen narrisch und verrückt und dann zum Schluss schreibe ich, na, aber wahrscheinlich wird es eh nicht so kommen. Ja, wenn es so kommt, können wir es nicht ändern. Mich haben jetzt auch Pilger angerufen schon. Was passiert denn, wenn der Atomkrieg ausbricht, wenn wir in Israel sind? Ja, am liebsten würde ich sagen, wissen Sie was? Einen besseren Ort zu sterben als Jerusalem gibt es nicht. Ja, aber das kann ich ja auch nicht sagen. Ja, dann sage ich ja, was soll ich Ihnen denn sagen? Ja, ich weiß doch auch nicht, was dann passiert. Das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Was ich dann mit Ihnen mache. Wahrscheinlich dort bleiben. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das sind dann so Sachen, da werden dann Menschen nicht mehr durch eine Nachricht oder durch eine Botschaft erhellt, erleuchtet, da wird kein Weg mehr gewiesen, da wird man völlig verblendet und in die Irre geführt. In der Nacht, in der Finsternis, und wir befinden uns, ich bin kein Apokalyptiker, wir befinden uns in einer finsteren Zeit, wirklich. Das muss man einfach sagen. Ja? Und vielleicht war es schon lange nicht mehr so dunkel. Vielleicht natürlich diejenigen von Ihnen, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die Nachkriegszeit, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, ja, wir hatten doch das Paradies auf Erden. Und darum können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass es einmal anders war. Und darum fällt es uns auch so schwer, in dieser Haltung der Dankbarkeit zu sein, indem wir das Positive sehen. Die Nacht ist dunkel, aber es gibt in der Nacht Sterne und Mond, die uns leuchten. Und es ist jetzt wieder ganz katholisch, damit kann jetzt jemand, der vielleicht nicht katholisch ist, nichts anfangen. Warum trägt zum Beispiel Maria den Titel Stern des Meeres? Der Meeresstern war der Stern, an dem sich die Seefahrer orientiert haben in der Nacht, damit sie zum sicheren Hafen kommen. Und für Franziskus waren Mond und Sterne wiederum auch in der Finsternis der Nacht ein Bild dafür, dass es Orientierung gibt. Und so eine Orientierung sollen auch wir für andere Menschen sein. Wir sollen auch ein Stück Mond und Sterne sein, aber da müssen wir auch dieses Licht der Sonne, die ein Bild des Allerhöchsten, des Erhabensten ist, in uns aufnehmen, dankbar und weitergeben. Strahlen, nicht blenden. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Wind, durch Luft und Wolken, den heiteren Himmel, jegliches Wetter, durch welches du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Auch da wieder, und es hat es früher sicherlich auch gegeben, wir haben es nur nicht mitbekommen und schon gar nicht zu Zeiten des heiligen Franziskus, aber wenn einmal ein Sturm war und damals in den Hütten, in denen die gelebt haben, da wird es ziemlich gezogen haben. Wir haben jetzt diese furchtbaren Bilder von den Hurricanes gesehen in Asien, in Florida, diese Vernichtung, diese Katastrophe, der Wind, der Sturm, jegliches Wetter kann so viel Unheil anrichten. Ganz viel ist sicherlich durch uns Menschen gemacht und ich glaube auch an den Klimawandel. Ich weiß, dass einige den Klimawandel leugnen, aber ich muss sagen, seit ich auf der Welt bin, hat sich das Klima schon sehr geändert und es wird sich auch weiter ändern. Es hat sich auch früher geändert, auch wenn die Menschen nicht schuld waren, als der Krakauer ausgebrochen ist, diese Vulkane und die kleine Eiszeit, denken wir daran, es hat es immer mal gegeben. Entweder waren Menschen schuld wie heute oder einfach Ereignisse der Natur, aber wir wissen, welche zerstörerische Kraft zum Beispiel in diesen Wirbelstürmen liegt. Und doch, ohne Wind, ohne die Luft, wir würden ersticken. Wie oft sagen wir, macht doch einmal das Fenster auf, lüftet einmal, ist ja nicht mehr auszuhalten. Ja? Wir brauchen den Wind. Und wofür ist der Wind ein Bild auch, eines zumindest der verschiedenen Bilder, für den Heiligen Geist, der weht, wo er will. Und dessen Wehen wir besingen und erbitten, der Heilige Geist. Ist ein Bild für den Wind. Ohne den Wind gäbe es wie ohne die Sonne auch kein Leben. Wir hätten keine Luft. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Aber wenn die Luft zu sehr in Wallungen kommt, kann sie gefährlich werden. Kann sie uns bedrohen. Aber genauso, wenn sie wegbleibt, ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt keiner von uns auf die Idee kommen, aber ich habe eine Dokumentation im Urlaub jetzt bei meiner Familie gesehen über den Mount Everest. Wenn wir auf eine gewisse Höhe kommen, brauchen wir Sauerstoffgeräte, weil uns die Luft wegbleibt. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Und gleichzeitig ist es der Atem Gottes, den er uns einhaucht, der weht, wo er will, der Leben schenkt. Sie sehen, überall gibt es natürlich etwas Negatives. Und ich kann das Negative sehen. Und wenn ich jetzt jemanden frage, was sagen Sie zum Thema Wind aufgrund der Nachrichten, werden wahrscheinlich ganz viele nur negative Bilder vom Wind im Kopf haben. Die ganzen zerstörten Häuser, das Elend, die Not. Aber Franziskus hat das Positive gesehen. Er hat für das Gute gedankt, die lebensspendende Kraft erkannt und nicht das Zerstörerische in den Vordergrund gesetzt. Gepriesen seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, der die Nacht erleuchtet, schön, liebenswürdig, kraftvoll und stark. Ja, wie stark das Feuer ist, das hat er gespürt, als man ihm, wie gesagt, mit glühenden Eisen die Schläfen ausgebrannt hat. Und doch war ihm bewusst, wie wertvoll das Feuer ist. Auch ohne Feuer könnten wir nicht leben. Jetzt reden alle vom Blackout, der vielleicht auch kommen wird. Ja, wenn er kommt, dann kommt er. Können wir es auch nie ändern. Jetzt reden alle davon, vielleicht wäre es doch wieder gut, einen Ofen in der Wohnung zu haben. Weil da kann man wenigstens ein bisschen Gas sparen, wenn man noch Holz hat. Feuer hat plötzlich wieder eine ganz neue Bedeutung. Vorher hat Feuer Feinstaub verursacht. Ist ganz schlimm. Jetzt ist Feuer plötzlich nicht mehr der romantische Kamin, sondern vielleicht doch wieder etwas Lebensnotwendiges. Feuer gibt den Menschen Leben. Es war für die Entwicklung der Menschheit entscheidend, dass sie irgendwann gelernt hat, das Feuer zu nutzen. Vielleicht war es der Blitz, der eingeschlagen ist in einem Baum. Irgendwann hat der Mensch entdeckt, mit Feuer kann man etwas machen. Das wärmt, damit kann ich kochen. Aber letztlich ist ja auch Feuer, jede Flamme, auch nur die Flamme einer kleinen Kerze, die unsere Dunkelheit erhellt. Aber natürlich, eine Feuersbrunst kann uns vernichten. Feuer kann uns verbrennen. Und doch ist Feuer lebensspendend. Wieder dieser Blick. Was entdecke ich, wenn ich etwas sehe? Franziskus ist kein Romantiker gewesen. Ganz im Gegenteil. Seine Texte sind oft, Entschuldigung, sehr hart und pointiert. Franziskus wird leider oft sehr verkitscht dargestellt und von allen Seiten genutzt. Aber wenn man wirklich einmal darüber nachdenkt, was er eigentlich sagt und in welchem Zusammenhang, dann geht es durch Mark und Bein. Auch wenn Franziskus ist ja auch schön, mit dem Lämmlein dargestellt wird oder wie er die Geige spielt, mit einem Holzstab, ohne überhaupt eine Geige zu haben und tanzt und singt. Ja, auch das hat er getan. Aber er musste erst zu diesem Menschen werden, der zu den Vögeln sprechen und den Wolf von Gubbio besänftigen konnte. Dieser Mensch musste sich zu dem entwickeln, zu diesem Dankbaren, der glücklich ist. Gepriesen seist du durch unsere Mutter, die Erde, die uns ernährt, lenkt, mannigfaltige Frucht hervorbringt, die Kräuter, die Blumen und so weiter. Die Erde als Ganzes ist unser Lebensraum. Wir haben nur eine. Und ich gehe einmal davon aus, dass alle, die sich hier sind, die wir hier sind, uns dessen bewusst sind und auch wahrscheinlich relativ bewusst leben. Aber sind wir wirklich dankbar für diese Erde, auf der wir leben? Und gehen wir dementsprechend damit um? Jetzt lernen wir wieder bewusster zu leben. Die Not, in Anführungsstrichen, zwingt uns dazu. Aber wie viel Güter verschwenden wir? Wie viel immer noch an Lebensmitteln, an Ressourcen? Wie unachtsam gehen wir mit dieser Erde um, auf der wir leben, ohne zu vergessen, oder nicht ohne zu vergessen, eben ohne zu wissen und vergessend, dass wir hier schon Milliarden Jahre von ihr zehren und dass eigentlich, es sei denn, der Herr kommt in seiner Herrlichkeit wieder, auch noch ganz viele Generationen nach uns davon leben müssen. Aber wir leben so, als ob es kein Morgen gäbe. Ganz oft. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Und Franziskus hat das natürlich nicht ahnen können. Für ihn war das auch wieder etwas ganz Praktisches, weil oft sind sie einfach durch die Felder und durch die Wiesen gegangen und hatten nur das zu essen, was da gerade gewachsen ist. Und da hat man sich halt über jede Schwammerl und über jede Beere gefreut. Aber ist uns das bewusst? Diese Erde, wir haben nur diese eine. Und wir behandeln sie, und da ist etwas, ja, ein bisschen Lustiges passiert. Es war der Person gar nicht bewusst. Ein Mitbruder von mir, der Pater Sandesh, der indische Mitbruder, malt ja auch. Und der hat für eine Ausstellung ein Bild gemalt. Und zwar hat er eine alte Weltkarte, wir kennen die ja noch, die man aus diesen muffigen Kartenräumen aus der Schule dann holen musste für den Geographieunterricht. Und dann ist die runtergerollt worden, riesengroßes Ding. Da war die Erde drauf und der hat das künstlerisch gestaltet und hat vor Erde ein M gemacht. Er wollte eigentlich sagen, die Mutter Erde, die sollen wir wie die Mutter Erde behandeln. Und ich habe dann gesagt, du Sandesh, du hast eigentlich da das Wort geschrieben, was man nicht ausspricht, das mit SCH auf Französisch, Merde nämlich. Aber habe ich gesagt, das passt eigentlich, weil eigentlich ist die Erde unsere Mutter, ohne die könnten wir nicht leben, aber wir behandeln sie oft wie ein Stück Merde, wie das Wort mit SCH. Ich spreche es nicht aus, weil ich nehme das nicht in den Mund, was andere nicht mit den Fingern anfassen. Darum lassen wir es einmal so stehen. Aber da sehen wir auch wieder, wir müssen bewusster werden, bewusster leben. Wir nehmen alles einfach als, ja, es ist Gott gegeben, natürlich, die Erde ist Gott gegeben, alles ist Gott gegeben, aber wir dürfen es nicht einfach als Gott gegeben hinnehmen und uns nicht dementsprechend verhalten. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der uns dann befähigt, überhaupt in diese Haltung zu geraten, aus der Franziskus gelebt hat. Gepriesen seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Schwachheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Erhabenster, werden sie gekrönt. Wunderbare Worte, kann man auch sagen, kann man jeden Sonntag predigen, hat der liebe Herr Jesus ja auch gesagt. Aber der war ja auch Gott und Mensch, der hatte ja doch noch ein bisschen mehr Gnaden als wir. Und Franziskus, der war ja sicherlich völlig entrückt schon von allem. Und der konnte das sagen, was, und das wissen wenige, musste Franziskus erleben, dass er diesen Frieden überhaupt finden konnte. Ich möchte nur die Szene schildern. Er wuchs ja in einer gut behüteten Familie auf, nicht adelig. Damals gab es ja die verschiedenen Stände, Kleriker, die Adligen, die Ritter. Franziskus Eltern hatten wahrscheinlich viel mehr als manche Adlige und manche Ritter. Nicht alle Adligen sind ja reich und nicht alle Ritter haben gleich eine Burg. Zum Ritter geschlagen hat die Queen ja auch viele, auch als Ehrentitel. Also deswegen musste er noch nicht in Geld schwimmen. Aber die Familie von Franziskus als Tuchhändler, als Stoffhändler, die Bernardones in Assisi, die waren schon sehr gut betucht. Aber trotzdem hat Franziskus nach etwas anderem gestrebt. Er wollte auch gern einen Titel haben. Tuchhändler alleine, das war nicht genug. Darum ist er in den Krieg gezogen. Er wollte Ritter werden. Das war was. Eine Rüstung, ein Pferd. Da schaut man zu auf. Da wird man bewundert. Gelandet ist er in der Gefangenschaft. War ein Jahr in Gefangenschaft, kam schwer traumatisiert und schwer krank zurück nach Hause. Und in diesem Genesungsprozess hat dann diese Bekehrung eingesetzt. Und wenn wir an Bekehrung denken, heute an Bekehrung, dann denken wir oft an diese Neubekehrten. Ewig nichts mit der Kirche zu tun gehabt, dann hat sie irgendjemand überredet, doch mal nach Medjugorje zu fahren und danach kommen sie zurück und sind katholischer als der Papst und wollen alle mitbekehren. Ja? Das ist das, was wir heute so bei Bekehrung im Kopf haben. Oder Bekehrungsversuche von den Zeugen Jehovas oder von den Mormonen, die bei uns dann bei der Tür anläuten, da denken wir bei Bekehrung dran. Franziskus war ja ein gläubiger Mensch. Damals gab es keine ungläubigen Menschen. Atheismus ist eine Erfindung der Neuzeit. Es hat es nicht gegeben. Es gab keine säkulare Gesellschaft. Wenn wir früher von den Heiden gesprochen haben, dann waren das nicht die Heiden von heute. Heiden von heute sind ungläubige Menschen, die nichts glauben. Heiden damals waren Menschen, die etwas anderes geglaubt haben als an Jesus Christus. Aber die waren alle fromm. Und wenn sie die Sonne angebetet haben, jeder hat an einen Gott oder an eine göttliche Macht geglaubt. Und für Franziskus war es ja vollkommen normal, zur Kirche zu gehen, zu beten für seine Familie, wie für alle. Aber das zeigt uns, und ich denke, für uns alle ist das ja auch normal, darum wären sie ja wahrscheinlich nicht hier und würden sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir trotzdem der Bekehrung bedürfen. Weil nur jeden Sonntag zur Kirche gehen und vielleicht sogar jeden Morgen und jeden Abend noch mal ein Morgen- und Abendgebet sprechen und vielleicht vom Mittagessen noch ein Kreuzzeichen zu machen, heißt noch lange nicht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Meine Oma war eine sehr weise Frau, die hat immer gesagt, hüte dich vor den Menschen, die nicht nur die Hände, sondern auch das Gesicht falten können. Es gibt sehr viele sehr fromme, in Anführungsstrichen, die sehr schwer zu ertragen sind und die ihren Mitmenschen das Leben sehr schwer machen. Bekehrung ist etwas völlig anderes. Auch wenn ich gläubig bin, muss ich mich immer wieder bekehren zu dem Weg, den uns Christus vorzeigt. Und das ist für Franziskus klar geworden. Dass das nicht für jeden von uns so radikal sein kann, ist mir schon klar. Ja? Also, was ich jetzt erzähle, müssen Sie nicht nachahmen. Er hat die Güter seines Vaters an die Armen verteilt. Es kommt auch in diesem Zeffirelli-Film wunderschön durch, wie er die Stoffballen aus den Fenstern wirft und sagt, nehmt, was ihr braucht. Der Vater kriegt natürlich einen Tobsuchtsanfall und prügelt auf ihn ein. Wie gesagt, das sollten Sie jetzt vielleicht auch nicht tun, Ihre Güter aus dem Fenster werfen, weder im übertragenen Sinne noch wortwörtlich. Der Vater schleppt ihn vor dem Bischof und sagt dem Bischof und dem Bürgermeister, sie sollen seinen Sohn doch endlich zur Vernunft bringen. Er ist jetzt völlig übergeschnappt. Und was macht Franziskus, und das wird auf diesen Fresken von Giotto in der Basilika, die Gott sei Dank nach dem Erdbeben wieder wunderschön hergerichtet sind, so drastisch dargestellt, er zieht sich nackt aus vor dem Bischof. Der Bischof läuft herunter, hüllt ihn gleich in sein Pluviale. Ja, stellen Sie sich das vor, der zieht sich nackt aus, mitten auf dem Marktplatz, vor ganz Assisi, die diesem Skandal beiwohnen will, dass der verrückte Bernardone seinen Sohn durch die Stadt prügelt zum Bischof, und er sagt, von jetzt an habe ich keinen Vater mehr, außer dem im Himmel. Und ich möchte als Nackter dem nackten Christus folgen. Er hat sich dann schon ein Habit gemacht und den angezogen. Also er ist nicht nackt geblieben. Aber was geblieben ist, sein Vater hat ihm nie verziehen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Schmerzhaftes, was Franziskus erfahren musste und was auch Jesus im Evangelium sagt. Und ich glaube, da verstehen wir auch diese schwierige Evangeliumstelle, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Er widerspricht sich ja selber. Einerseits sagt er, Friede sei mit euch. Wenn ihr irgendwo hinkommt, wünscht den Leuten den Frieden. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn an mir werden sich die Geister scheiden. Und das hat Franziskus auf ganz dramatische Weise erlebt. Sein Vater hat diesen Schritt sein Leben lang nicht vergeben, dass sein Sohn diesen Weg gewählt hat. Und Franziskus hat seinem Vater vergeben. Aber er musste mit der Tatsache leben, dass die Vergebung von der anderen Seite nicht akzeptiert worden ist. Und nicht angenommen worden ist. Und das ist eben diese Vergebung, die nur um der Liebe Christi willen möglich ist. Und das ist diese Vergebung, die Franziskus zu dem gemacht hat, was wir alle werden sollen. Und das ist diese Bekehrung, die wir durchmachen müssen. Ich habe das wahrscheinlich schon im anderen Zusammenhang gesagt, aber das lässt mir selber auch keine Ruhe, nämlich Kinder Gottes zu werden. Franziskus war ganz und gar ein Kind Gottes und hat aus dieser Gotteskindschaft gelebt. Wir alle sind Kinder Gottes, aber wir müssen aus dem Geschenk der Gotteskindschaft leben. Und das ist das Geheimnis, dass dieser Sonnengesang entstehen konnte, dass diese tiefe Haltung der Dankbarkeit im heiligen Franziskus vorhanden war, die ihn zu einem Dankbaren gemacht hat, der glücklich ist, der zufrieden ist, trotz all dieser Widrigkeiten. Denn kleine Kinder, und ich sage es immer wieder, wer bei uns in die Kirche geht, hat das schon oft gehört, aber ich finde es einfach ganz wichtig, haben eine ganz besondere Gabe. Kleine Kinder können noch aus ganzem Herzen vergeben, bis sie von uns Erwachsenen lernen, dass man das nicht soll. Ich sehe das bei meiner kleinen Nichte, die sitzen im Sandkasten, die reißen sich die Haare aus und 5 Minuten später spielen die wieder miteinander, als ob nichts gewesen ist. Bis sie von uns Erwachsenen eingebläut bekommen, mit dem darfst du nicht mehr spielen. Der ist böse. Kleine Kinder können noch vergeben und was dazugehört, vergessen. Die sind am nächsten Tag wieder gut und halten das nicht vor. Das lernen sie erst von uns. Und Franziskus, und darum ist er, glaube ich, auch dieser Patron des Friedens, und darum ist auch nur Frieden möglich, wenn ich wirklich bedingungslos vergebe. Wenn ich Vergebung an eine Bedingung knüpfe, dann ist Frieden nicht möglich. Das sehen wir jetzt ganz krass bei der Ukraine. Keiner will mehr miteinander reden. Natürlich hat Putin angegriffen. Aber auch der andere sagt, wer mit Russland redet, wird bestraft. Keiner darf mehr miteinander reden. Das passiert aber auch in unseren Familien. mit dir rede ich nicht mehr. Wenn ich Vergebung an eine Bedingung knüpfe, dann ist Vergebung nicht möglich. Dann wird sie nicht funktionieren. Und wenn ich irgendetwas in diesem ganzen Sonnengesang an eine Bedingung knüpfe, dann werde ich nie die andere Seite erleben. Wenn ich sage, Feuer, ich liebe dich, aber du darfst mich nicht verbrennen, wenn ich in dich hineinfasse, dann gibt es das Feuer nicht mehr. Dann brauche ich es nicht entzünden. Wenn ich sage, Sonne, schön, dass du leuchtest, aber du darfst mir nicht die Augen verblenden, wenn ich in dich hineinschaue, und du darfst mir nicht zu heiß werden, gibt es die Sonne nicht mehr. Ich darf nichts an eine Bedingung knüpfen. Ich muss frei sein, wie ein Kind. Und das war der heilige Franziskus. Und zu diesem Punkt ist er gekommen. Und darum konnte er sicherlich mit einem innerlichen Schmerz, das wird ihm auch nicht egal gewesen sein, dass sein Vater unversöhnt war mit ihm bis zum Tod. Und trotzdem konnte er diesen Weg gehen, Versöhnung stiften, eine damals gespaltene Kirche aufbauen. Innozenz, Papst Innozenz hat ja geträumt, dass der ganze Lateran zusammenbricht, und er hat einen kleinen, schwachen Mann gesehen, der den Lateran auf seinen Schultern hält, den heiligen Franziskus. Konnte auch dankbar sein für die Kirche. Mit den ganzen Fehlern, Franziskus war nicht naiv. Franziskus hat gesagt, zum Beispiel, das ist keine Rechtfertigung für irgendwelche Sachen, die passieren, aber Franziskus hat gesagt, ich will zum ärmsten und sündigsten Priester beichten gehen. Die Kirche war damals nicht besser. Die hatten auch ihre Mätressen und ihre Geliebten, sogar die Päpste, die ganzen Borgias, die danach gekommen sind. Also wenn Sie heute glauben, dass wir am Ende sind, lesen Sie, Kirchengeschichte ist das tröstlichste Fach, das es überhaupt gibt, weil da lernen Sie wirklich, dass die Kirche von Christus selbst gestiftet wurde, weil wir hätten die schon in den ersten 3 Jahrhunderten zugrunde gewirtschaftet. Das ist nicht menschlich, aber wir sind Menschen. Und Franziskus hat trotzdem die Kirche geliebt und die Schöpfung und die Geschöpfe und sogar seine Feinde um der Liebe Christi willen. Und das ist der Schlüssel, dieses zum wirklich sich zu dem entwickeln, die Gotteskindschaft leben, entdecken. Und dann können wir auch die letzte Strophe des Sonnengesangs verstehen. Und darum habe ich auch gesagt, dass wir den heiligen Franziskus eigentlich schon am 3. Oktober gefeiert haben, nämlich seinen Heimgang. Und das ist eigentlich für uns Franziskaner der wichtigere Augenblick. Das feiern wir nämlich wie eine Osterliturgie. Wir ziehen in die dunkle Kirche ein, mit Kerzen in den Händen. Wir lesen den Bericht vom Sterben des Franziskus, und in dem Moment, wo er stirbt und wie es heißt, der Himmel nahm seine Seele auf, dann wird das Gloria gespielt auf der Orgel und das Licht geht an. Und Franziskus konnte sagen, gepriesen seist du, mein Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Selig jene, die in deinem allheiligen Willen sterben, denn der zweite Tod, also die Verdammnis, tut ihnen kein Leide an. Ein kleines Kind hat noch keine Angst. Ein kleines Kind lässt sich in die Arme des Vaters, der Mutter fallen. Und Franziskus konnte sich nach seinem Leben, das so von Entbehrung und Leid und Schmerzen und Entsagung geprägt war, ganz in die Hände Gottes fallen lassen. Und darum war für ihn der Tod auch ein Bruder. Und selbst für ihn konnte er dankbar sein, weil letztlich ist das der Schritt, der uns dann wirklich zur Vollendung führt. Dann bin ich das Gotteskind, wieder bei meinem Vater, beim Ursprung, beim Schöpfer allen Seins. Und das ist dieses Schöne, eben selbst im Tod noch das Positive zu entdecken, weil der Tod schenkt ja das Leben. Und das wird auch im Evangelium leider auf Deutsch, jetzt in der jetzigen Übersetzung kommt es ein bisschen besser rüber, aber Sie haben natürlich alle, genauso wie ich, die Übersetzung im Kopf, die wir jetzt Jahrzehnte gehört haben, von den Kreuzwegen, von der Karliturgie und so weiter. 12. Station, Jesus gab seinen Geist auf. Ein Kühlschrank gibt seinen Geist auf und eine Waschmaschine, aber nicht der Herr Jesus. Da steht im Originaltext, er gab seinen Geist weiter. Als Jesus gestorben ist, gab er den Geist weiter, den Geist des Lebens. Und das hat Franziskus gewusst. Und wenn ich sterbe, dann gehe ich zu dem zurück, der mir das Leben geschenkt hat. Franziskus war ein dankbarer Mensch. Und das war nicht hin und wieder dem lieben Gott einmal ein Dankgebet sagen. Es war eine Grundhaltung. Dankbare Menschen wissen um das Negative, oft schmerzlich, weil sie es selber erfahren haben. Aber sie bleiben nicht bei diesem Negativen, beim Zerstörerischen, beim Vernichtenden stehen, sondern sie lernen, das Gute zu sehen, das Positive, das in allem ist, und das prägt dann das Leben. Die anderen sind verbittert. Die sehen nur das Negative. Der dankbare Mensch sieht das Positive und das macht ihn dankbar und das macht ihn glücklich. Glücklich, Francis Bacon hat das so gesagt, glücklich würde ich, weil immer bin ich auch nicht glücklich und ich glaube, keiner ist immer glücklich. Ich würde eher sagen, es sind die Dankbaren, die zufrieden sind. Weil Zufriedenheit ist, glaube ich, so ein Maßstab, an dem ich ein gelungenes Leben messen kann. Ein alter Mitbruder, der schon ganz lange verstorben ist, den ich aber noch kennen durfte, der hat uns gesagt, als wir mal gefragt haben, woher weiß ich denn, ob ich die ewigen Gelübde überhaupt ablegen kann? Das Gleiche passt aber, woher weiß ich, ob ich denn heiraten kann? Oder woher weiß ich, ob ich diesen Beruf annehmen kann? Ob ich diesen Weg gehen soll? Das passt eigentlich auf jede Lebensentscheidung. Und er hat gesagt, ein Tag ist gut, ein Tag ist schlecht. Wichtig ist, dass du aber grundsätzlich zufrieden bist. Und zufrieden macht dich die Dankbarkeit. Und das, glaube ich, ist entscheidend. Und das war das, was Franziskus geprägt hat. Daraus ist der Sonnengesang erwachsen. Einen Text, den man, glaube ich, gar nicht oft genug meditieren und auf das eigene Leben beziehen kann. Und ich kann Ihnen sagen, und damit möchte ich jetzt auch abschließen, und das kann ich aber auch wirklich aus tiefster Überzeugung sagen. Mich haben auch oft meine Mitbrüder schon genervt und ich nerv wahrscheinlich auch meine Mitbrüder. Wahrscheinlich ist jetzt auch mancher froh, dass ich endlich mal wieder einen Monat ins Heilige Land fahre und nach 2,5 Jahren mal wieder ein bisschen weg bin. Kann ich auch verstehen, ich bin auch nicht immer leicht. Ich bin aber auch froh, dass ich wieder fahre und vielleicht manchen mal eine gewisse Zeit nicht mehr so oft sehen muss. Aber das ist nicht so schlimm. Aber ich kann sagen, ich durfte jetzt im September, am 21. September, mein 25-jähriges Ordensjubiläum feiern. Ich würde es wieder machen. Das, was ich vor 25 Jahren mit 20 Jahren gemacht habe. Weil ich zufrieden bin. Ich bin noch nicht immer dankbar. Das vergesse ich auch oft. Aber ich habe ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Und Franziskus hat den Sonnengesang ja auch die letzten 2 Jahre vor seinem Tod erst nach seiner Stigmatisierung geschrieben. Und auf dem Totenbett hat er zu seinen Brüdern noch gesagt: Brüder, lasst uns anfangen. Bis jetzt haben wir noch nichts getan. Also wir haben ja hoffentlich noch Zeit und können jeden Tag nutzen. Das sollten wir tun. Darum lobet und preiset den Herrn und danket ihm in großer Demut. Denn dann werden wir zufrieden sein und Frieden haben. Das wünsche ich Ihnen und mir.
Dann darf ich Ihnen in unser aller Namen nochmal herzlich gratulieren zum 25-jährigen Jubiläum. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir alle sehr dankbar sind, dass es Menschen wie Sie gibt. Ich denke, mehr kann man, glaube ich, in dem Zusammenhang jetzt gar nicht sagen. Vielen Dank, Sie haben uns wirklich in diese Thematik eingeführt. Für mich auf eine Art und Weise, die mich sehr berührt hat. Auch Ihr Schluss, weil ich das selbst erlebt habe, bei einer Person, die verstorben ist, die mir sehr nahe gestanden ist, die lebenslänglich immer sehr gehadert hat und die dann am Ende ihres Lebens dankbar geworden ist und so wie Sie gesagt haben, auch das formuliert hat, jetzt bin ich zufrieden. Und das korreliert wirklich. Ich denke, Menschen, die undankbar sind, werden wahrscheinlich immer unzufrieden sein. Und das korreliert Dankbarkeit mit Zufriedenheit, resultiert auch daraus ein bisschen Glück. Aber vielen, vielen Dank in unser aller Namen und wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Reise nach Israel und Sie möchte ich ermutigen, haben Sie Fragen in den Bad hier. Bitte klar.
Eine Frage, die ich dann gesagt
habe, der zweite Tod ist eben das. Damit ist in dieser bildlichen Sprache die Hölle gemeint. Also wenn ich in Gott sterbe, dann kann mir der zweite Tod, also die ewige Verdammnis, nichts anhaben. Wenn ich in Gott geborgen bin, dann kann mir die Hölle nichts antun. Weil es ist ja auch also eine Aussage der Theologie, dass nicht Gott verdammt, sondern dass, wenn dann, der Mensch sich selber verdammt. Also wenn ich die Erlösung nicht annehmen will, zwingt Gott mich nicht. Aber selbst wenn ich wie der gute Schächer in Anführungsstrichen mit dem letzten Atemzug noch rufe, Herr, erbarme dich meiner, dann umarmt er mich und nimmt mich an. Und dann kann mir also dieser zweite Tod, die ewige Vernichtung, nichts anhaben. Dann werde ich in Gott sein. Das ist damit gemeint.
Also die Hölle,
ne? Ja, Jesus spricht von der Hölle, die Hölle wird schon geben. Ich weiß nicht, ob jemand drin ist. Vielleicht ist der Teufel allein da drin und langweilt sich und ärgert sich zu Tode. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es Himmel, Hölle als Realitäten gibt.